Free audio post-production by Alphonic.com.
Hi, wir sind
Anna und Steffi vom Flexikon.
Und zusammen sind wir
Anna und Steffi vom Flexikon.
Und ihr habt den Podcast Bücherei.
Bücherei.
Und der ist toll.
Und damit auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und das waren Anne und Steffi vom Podcast Flexikon, den ich unglaublich gern höre. Ich muss sagen, so viel dazulernen tue ich nicht, aber es ist einfach immer unfassbar unterhaltsam. Die beiden sind auch privat beste Freundinnen. Eigentlich sollen sie aufklären über verschiedene Themen, setzen sich einfach Themenschwerpunkte und sprechen mit Experten dazu. Aber wie gesagt, es wird einfach nur dadurch lustig, dass sie erstens extrem wortgewandt irgendwie, der Humor ist einfach voll meins, sagen wir es mal so. Und die beiden sind halt wirklich auch schon langjährig befreundet, das merkt man auch. Für mich einfach super spaßig, total unterhaltsam, ganz toller Podcast, den ich absolut empfehlen kann. Habe ich euch auch, ja glaube ich, schon mehrfach ans Herz gelegt. Und dort war ich bei einer Live-Podcast-Aufzeichnung, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Hat ja aber auch nichts direkt mit den Büchern zu tun, aber sie waren so lieb und haben mir quasi so ein kleines Intro, wie ich das auch öfter mal von Buchmessen sammle, auch drauf gesprochen. Und da habe ich mich super drüber gefreut. Das war ein ganz, ganz toller Abend. Und wenn ihr euch die Folge mal anhören möchtet, die gibt's natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Das ist das Flexikon und das war so eine Live-Folge zum Thema Daten. Ihr seid aber wahrscheinlich eher wegen den Büchern hier und deswegen bekommt ihr heute den Lesemonat Dezember 2025, den allerletzten Monat des Jahres. Wie viele Seiten und Bücher habe ich denn gelesen? Und zwar habe ich insgesamt 4.525 Seiten bzw. Minuten gehört oder gelesen im Dezember. Das teilt sich auf 8 Titel, 2 Bücher, 6 Hörbücher und keine E-Books. Bei den Lesevorhaben habe ich noch 3 Titel aus 12 für 2025 durchgeballert. Die Päpstin, die Arena und, habe ich allerdings abgebrochen, Lore. Damit habe ich tatsächlich alle 12 für 2025 Titel dann auch gelesen. Außerdem habe ich eine Reihe weitergelesen, und zwar 2 Titel aus der Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny. Aber ich habe keinen Subsenioren erlöst, deswegen wandern die alle auf Wiedervorlage für 2026. Das erste Buch, was ich im Dezember 2025 gehört habe, ist das Spiel aus der Powerless-Reihe von Lauren Roberts. Das habe ich eigentlich als wunderschöne Bücherbüchse-Ausgabe aus dem Penn Heiligen Verlag mit 643 Seiten aus dem Jahr 2024. Hab's aber wie immer über Libby gehört. Das ist bei Random House Audio erschienen mit einer Laufzeit von 20 Stunden, 6 Minuten, auch aus dem Jahr 2024. Gelesen von Dagmar Bittner, Luis Friedemann Thiele und Nicolas Atayo. Die haben 398, 372 bzw. 209 Ergebnisse, also alle sehr erfahren. Sie mag ich echt gerne, den Thiele finde ich normalerweise immer ein bisschen zu knurrig und so sexy, aber hier beweist er, dass er auch anders kann. Die beiden Männer fand ich auch also gut. Das war ein bisschen die Tribute von Panem mal anders. Peyton, Taschendiebin aus den Slums und ohne Magie kein wertvolles Mitglied ihrer Gesellschaft, wird für einen potenziell tödlichen Wettkampf auserwählt, nachdem sie den jüngeren Prinzen gerettet hat. Das Problem, wenn irgendjemand herausfindet, dass sie magielos ist, ist sie dem Tod geweiht. Und mit eben jenem Prinzen, aber auch mit dessen älteren Bruder, dem Thronerben, versteht Peyton sich unglaublich gut und bandelt sogar an. Aber eine Liebe zwischen ihnen darf nicht sein, denn der König ist für den Tod von Peytons Vater verantwortlich. Da meine Nichte Sophia mir in Folge 280 von dem Buch ja sehr vorgeschwärmt hat, will ich sie natürlich nicht enttäuschen mit meiner Meinung, aber ich mochte es leider nicht so gerne. Das lag vor allem daran, dass ich die Tribute von Panem, dessen Vorbild dieses Buch ganz klar ist, viel lieber mochte und auch daran, dass die Geschichte extrem auf die 3 Protagonisten ranzoomt. Das ließ alle anderen Charaktere schablonenhaft wirken, inklusive Peytons bester Freundin Edina, die noch einen ziemlich langen Zwischenband bekommen hat. Ich weiß von der aber buchstäblich nur, dass sie gerne schneidert. Auch der König als Bösewicht ist total eindimensional und einfach nur klischeeböse. Die Mutter von einem der Brüder ist nicht tot, spielt aber gar keine Rolle, hat nicht mal gesprochen, glaube ich. Auch die Welt, eine Rebellion inklusive Umsturzversuchen einer radikalen Gruppe, spielt nur am Rande eine Rolle. Stattdessen erhalten wir ellenlange Beschreibungen der züchtigen und süßen Annäherungsversuche von Peyton und Kai, dem jüngeren Bruder, der dafür vorgesehen ist, seinem Thronfolgerbruder Gegner vom Leib zu halten, gerne auch mit Gewalt. Für mich ist relativ offensichtlich, dass er der Love Interest ist und nicht sein Bruder, aber das ist aus meiner Sicht kein Spoiler, da ich ja nur Band 1 gelesen habe. Ich fürchte, dabei bleibt es auch, denn es hat mich einfach nicht genug gepackt, um weiterzulesen. Von mir hierfür 2 Sterne. Sorry, Sophia. Als nächstes habe ich gehört, Unter dem Ahorn aus der Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny. Das habe ich über die Bücherei gehört, ist bei DAV erschienen, mit einer Laufzeit von 17 Stunden 50 Minuten aus dem Jahr 2021. Ich habe nur dazu gegriffen, weil ich auf Instagram eine Umfrage gemacht habe und dieser Krimi gewonnen hat. Sonst hätte ich selbstverständlich eher zu offenen Lesevorhaben gegriffen, kam mir aber aufgrund der Abwechslung sehr gelegen. Gelesen wie immer von Hans-Werner Meyer. Der hat nur 26 Ergebnisse, das ist im Endeffekt nur die Reihe. Der macht das richtig gut und er hat auch die Königsdisziplin drauf, nämlich Charaktere so unterschiedlich lesen, dass man direkt hört, wer da gerade spricht. Und das Ganze strahlt Der Name der Rose-Vibes aus. Inspektor Gamache und Jean-Guy Beauvoir werden in ein abgelegenes Kloster bestellt. Der Chorleiter wurde ermordet, unter dem Ahorn im geheimen Garten des Klostervorstehers gefunden. Das Kloster ist in zwei Lager gespalten und trotz aller Frömmigkeit gab es Streit darüber, welche Einnahmequellen künftig für den Orden relevant sein sollen. Eine weitere CD mit gregorianischen Chorälen aufnehmen, dafür aber Berühmtheit riskieren oder weiter Geringverdiener bleiben, dafür aber bescheiden und für sich leben. Die Lage spitzt sich zu, als Gamaches Vorgesetzter Sylvain Francoeur dazu stößt, der auch noch ein Hühnchen mit Gamache zu rupfen hat. Währenddessen versucht Jean-Guy, seine frisch entstandene Liebesbeziehung zu Gamaches Tochter zu verheimlichen und kämpft weiterhin mit seiner Schmerzmittelabhängigkeit. Wie man schon hört, spielte der Fall größtenteils im Kloster. Three Pines hat dieses Mal keine Rolle gespielt. Und mal wieder, wie sollte es auch anders sein, haben forensische Beweise praktisch nicht existiert, sondern der Fall konnte nur durch Gamaches Scharfsinn und seine Verhöre gelöst werden. Das stört mich leider immer mehr. Ich finde das so unrealistisch und da Gamache allen immer einen Schritt voraus ist, kann man auch nicht miträtseln, wer dann der Mörder ist. Jedenfalls geht's mir so. Und ich habe ja nun beileibe nicht wenig Krimis gelesen. Der Handlungsstrang mit der geheimen Liebesbeziehung war aber unterhaltsam und hat ein bisschen frischen Wind in die Erzählstruktur gebracht. Ich werde die Reihe weiterlesen. Spoiler, habe auch sogar einen Band schon in diesem Monat gelesen. Finde die nun schon mehrfach bemängelten für mich Krimi-No-Gos allerdings mehr als schade, wodurch auch so ein bisschen meine Vorfreude auf die weiteren Bände nachlässt. Der nächste Band spielt eben zu Weihnachten und wie gesagt, den hatte ich dann auch in dem gleichen Monat noch geschafft. Von mir für diesen Band 3 Sterne. Dann habe ich wirklich versucht, einen weiteren 12 von 2025 Titel komplett zu lesen, habe aber nicht durchgehalten und habe es nach 53% abgebrochen. Und zwar rede ich von Lore von Alexandra Bracken. Das ist bei Saga Storyfy erschienen mit 17 Stunden 11 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2022. Ursprünglich hatte ich das mal als Bücherbüchse-Ausgabe. Ist, glaube ich, auch schon ewig bei Kleinanzeigen zum Verkauf und liegt im Keller. Ist, wie gesagt, ein 12 für 2025 Titel. Ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Gelesen von Irina Salko, die hat 72 Ergebnisse auf Audible. Hatte die, glaube ich, vorher nie gehört, aber an ihr lag der Abbruch auch nicht. Sie hat es gut gelesen. Im heutigen New York gehen die griechischen Götter umher. Es existiert eine Geheimgesellschaft von Personen, denen bekannt ist, dass die griechischen Götter alle 7 Jahre getötet und deren Macht übernommen werden kann. Der neue Ares scheint ein Sadist zu sein und ist hinter unserer Protagonistin Lore her. Die wird überrascht von Athene, einer der wenigen Originalgöttinnen, die schwer verwundet bei ihr Unterschlupf sucht. Lore und Athene gehen eine Verbindung ein, die beide stärkt, aber auch ihre Leben miteinander verknüpft. So gewappnet stellen sie sich Ares, der seine Fühler aber bereits tief in den misogynen Gesellschaftsstrukturen der Schattengesellschaft ausgestreckt hat. Es war mir einfach viel zu viel. Zu viele Personen, zu verwirrende Handlung und ich habe gleichzeitig keine richtige Verbindung zu der Protagonistin oder einem der anderen Charaktere aufgebaut, sodass mir ihr Schicksal total egal war. Ein paar Dinge fand ich auch lächerlich, zum Beispiel, dass aus Gardinenstangen Waffen gebaut wurden. Ich merkte, wie ich immer ungerner zum Hörbuch gegriffen habe und könnte euch jetzt schon nicht mehr sagen, was die Beweggründe für Lore waren, den Handel mit Athen überhaupt einzugehen. Deswegen von mir hierfür 2 Sterne. Spontan bei Audible gekauft und direkt durchgehört habe ich Under the Mistletoe von Ellie Hazelwood, Tessa Bailey, Olivia Date, Alexis Daria und Alexandria Belfleur. Ich hatte nämlich Lust auf was Kurzes und was Weihnachtliches. Das ist erschienen im Aufbau-Audio-Verlag mit einer Laufzeit von 8 Stunden 40 Minuten aus September 2025. Gelesen von Viola Müller, Corinna Dorenkamp, Pia Rona Sachse, Eni Winter und Luis Friedemann Thiele sowie Christina Ann Zalamea. Die haben 162, 348, 241, 117, 381 und 19 Ergebnisse. Am liebsten mag ich Viola Müller, deren Stimme ist für mich schon völlig mit Ellie Hazelwood verknüpft und die ist einfach leicht ironisch, passend zu den Geschichten und das liebe ich. In Ellie Hazelwoods Geschichte geht es um eine zweite Chance für die Liebe von Mark und Jamie, die beste Freundin seiner älteren Schwester. Jamie wollte eigentlich nur kurz einen Kupferbräter ausleihen gehen, doch der Schneesturm hält sie dann doch an Ort und Stelle. Und so entsteht nicht nur draußen eine stürmische Nacht, während Mark und Jamie ihre bisherige Beziehung aufarbeiten. Bei Tessa Bailey geht es um eine sexuell sehr aufgeladene Geschichte zwischen einer Schneiderin und einem 1,90 Meter Riesen, der nicht durch Türen und auf Stühle passt und dem sie deshalb eine Jeans auf den Leib schneidert, ohne seine Maße zu haben. Das war erstens unfassbar notgeil geschrieben und zweitens unglaublich lächerlich, dadurch, dass der Mann mit 1,90 Meter als viel zu groß beschrieben wurde, was natürlich Bullshit ist. Bislang waren alle meine festen Freunde über 1,90 und die hatten nie Probleme mit Alltagsgegenständen. Ich habe mich schon gewundert, ob die Größe falsch übersetzt wurde. Ja, ansonsten dachte ich kurz, ob wir in einer Geschichte von B.K. Borison stecken, denn er ist Farmer und sie heißt Evie und hat was mit Mode zu tun. Also ich war wirklich eine ganze Zeit lang richtig verwirrt, ob das jetzt irgendwie deren Prequel ist. Egal. War jetzt nicht so meins. In Olivia Dates Geschichte kumuliert sich das lange schwelende Interesse zweier Kollegen in einer heißen Nacht im Foodtruck auf vereister Fahrbahn. Das war mal Miscommunication, denn sie denkt, er steht auf eine andere Kollegin, obwohl er mit der nur einen Schlachtplan ausgearbeitet hat, wie er an sie herankommt, aber in süß irgendwie. Auch schön, bei Alexandria Bellefleur muss der heiße Feuerwehrmann mehrfach anrücken, um die verpeilte Everlay zu retten. Erst bricht ein Feuer beim Keksebacken aus, dann stürzt sie beinahe vom Dach, als sie alleine die Festtagsbeleuchtung anbringen möchte. In Alexis Darias Geschichte steht Evie heimlich auf ihren Nachbarn, hat aber Angst, dass es schief geht und dann der ganze Haussegen schief hängt. Allerdings haben die beiden Nerds so einige Gemeinsamkeiten und so kommt es durch eine Weihnachtsfeier im Haus zum Äußersten. Alle Geschichten haben mir ganz gut bis gut gefallen, außer die von Tessa Bailey, die war einfach nur lächerlich und wie gesagt sehr notgeil. Die von Ellie Hazelwood fand ich am besten, auch wenn es wieder dasselbe wie immer von der Storyline her war und der Typ auch für meinen Geschmack zu viel rumkommandiert hat, habe ich auf wenigen Seiten die Tiefe der Beziehung zwischen den beiden gefühlt und lustig fand ich es auch, deswegen von mir insgesamt hierfür 4 Sterne. Ist eine kurze Sammlung, die man sich sehr gut in der Vorweihnachtszeit anhören kann. Ebenfalls kurz und perfekt für die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit ist Mord unterm Weihnachtsbaum aus der Miss Merkel-Reihe von David Safir. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 4 Stunden 20 Minuten, ebenfalls im September 2025 erschienen. Gelesen von Nana Spier, wie immer, die hat 199 Ergebnisse auf Audible, sie hat eine super helle Stimme, die sie aber wie immer dumpf verstellt für die Merkel, liest super aufgeweckt und animiert, ich mag das sehr. Nach der Rückkehr einer Reise mit den Obamas staunen Angela und ihr Puffel nicht schlecht, als zu Hause ein toter Weihnachtsmann in ihrem Kamin liegt. Miss Merkel muss wieder ermitteln, da Polizist Hannemann sich lieber mit der Gerichtsmedizinerin vergnügt und ja eh nicht so gut in seinem Job ist. Wer hatte Motiv, Mittel und Gelegenheit, den Weihnachtsmann umzubringen? 4 andere Weihnachtsmänner und Frauen könnten es gewesen sein. Und ist sogar der echte Weihnachtsmann in Kleinfreudenstadt unterwegs? Denn der behauptet steif und fest zur Tatzeit in Melbourne gewesen zu sein, kennt alle geheimen Wünsche der Bewohner und enthüllt Erstaunliches über Rentier Rudolf. Gleichzeitig muss Personenschützer Mike noch auf den letzten Drücker eine Actionfigur für seinen Stiefsohn ergattern. Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger lässt grüßen und stößt dabei auf ungeahnte Schwierigkeiten, verteilt aber auch ganz viel Nächstenliebe. Das war wirklich eine süße Miss Merkel Kurzgeschichte mit ganz viel Weihnachtsflair. Ob Krippenspiel, Weihnachtsmarkt mit Kartoffelpuffer oder die mathematische Unwahrscheinlichkeit des Beschenkens aller Menschen in einer einzigen Nacht, es war alles wundervoll auf Weihnachten ausgerichtet und es hat mir wirklich gut gefallen. Kurz und knackig, witzig, durch das mehrfache Erwähnen eines Priesters, der eventuell als nächster sterben könnte, vielleicht auch schon vorausblickend auf den nächsten Band. Ich habe es auf jeden Fall genossen zu hören, von mir hierfür 4 Sterne und hier gibt's einen kleinen Ausschnitt für euch.
Kuhn besaß also ein Alibi und konnte nicht die Mörderin sein. Es blieben als Verdächtige daher nur noch der Muskelprotz-Weihnachtsmann, der Comedian-Weihnachtsmann und der Gaga-Center übrig. Letzterer spazierte gerade, sehr zu Angelas Verblüffung, mit einem riesigen Geschenkesack über das Dach eines der Häuser am Platz. Das war ihre Gelegenheit. Angela entschuldigte sich bei Kuhn und eilte los. Sie wollte zu dem Haus und den Gaga-Center abpassen. Leider befand sich das Haus auf der anderen Seite des gut besuchten Platzes und Angela zählte nicht gerade zu den schnellsten Läuferinnen in der Uckermark. Noch nicht mal zu den schnellsten Rentnerinnen. Um genau zu sein, sie würde bei einem 100-Meter-Wettrennen der Seniorinnen Mühe haben, die ganze Strecke durchzuhalten. Sie gehörte nun mal zu jenen Menschen, die daran glaubten, die eigenen Stärken im Leben auszuspielen, sei ausreichend. Die Schwächen müsse man nicht trainieren. Besonders nicht, wenn dies mit körperlicher Anstrengung verbunden war. Dennoch lief Angela über den dicht gedrängten Weihnachtsmarkt und lief und lief und lief und rempelte dabei Menschen an. Erst einen Rentner, der seinen Glühwein über den Wintermantel seiner Frau verschüttete. Danach einen dicken Postboten, der sich daraufhin an einem Kartoffelpuffer verschluckte. Und schließlich einen Greis, der mit dem Gesicht so in die Zuckerwatte seines Enkels fiel, dass er danach aussah wie Gandalf, der Zauberer. Zu allen rief Angela »Entschuldigung« und eilte weiter, bis sie endlich keuchend vor dem Haus stand. Doch als sie nach Luft ringend zum Dach hochsah, musste sie feststellen, dass sich der Center nicht mehr darauf befand. »Mist«, fluchte sie, die Arme auf die Knie gestützt. »Mist, Mist, Mist, Mist.« So viele Mists in Folge hatte sie das letzte Mal ausgestoßen, als sie 2017 erfuhr, dass die CSU wieder das Verkehrsministerium für sich beanspruchte.
Dieses Jahr habe ich es, glaube ich, wirklich gut geschafft, ein bisschen weihnachtlich in der Vorweihnachtszeit zu lesen. Unter anderem auch mit Der vermisste Weihnachtsgast aus der Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny. Habe ich, wie gesagt, direkt angeschlossen oder relativ direkt. Ist auch im DAV-Verlag erschienen, hat eine Laufzeit von 18 Stunden 5 Minuten aus dem Jahr 2021 und wurde wieder gelesen von Hans-Werner Meyer. Zu dem verliere ich jetzt nicht nochmal ein Wort. In diesem 9. Band der Reihe werden 2 Verbrechen parallel behandelt. Zum einen hatten Ruth, Myrna und Co. aus Three Pines eine titelgebende neue Freundin, die zu Weihnachten wiederkehren wollte, aber ermordet aufgefunden wird. Es stellt sich heraus, dass sie die letzte der auf natürlichem Wege empfangenen und geborenen Fünflinge war, auf die der kanadische Staat so stolz war, dass er die Vormundschaft übernahm und sie medial ausschlachtete. Was hat dieser Umstand mit ihrem Tod zu tun und wer war's? Zum anderen kämpft Inspektor Gamache gegen Windmühlen, da er versucht, Korruption in der Sûreté und der Politik bis in die ganz obersten kanadischen Ränge zu zerschlagen, während er selbst systematisch geächtet und ausgebotet wird. Ist er am Ende oder kann er über das Böse siegen? Ich mochte die Erzählgeschwindigkeit hier sehr gerne. Es wird viel mit Parallelen gearbeitet und wir springen von einem Handlungs- oder Ermittlungsstrang zum anderen. Langweilig war der Band absolut nicht, insbesondere durch den großen Showdown am Ende. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum Gamache nicht mit der Presse zusammengearbeitet hat, um die Korruption aufzudecken, was ihm viel besser in die Karten gespielt hätte. Dadurch wurde der Showdown ein bisschen unrealistisch, getoppt anschließend von einer sehr kittigen Hochzeitsszene als Epilog, bei dem ich erst dachte, dies wäre eine Fieberfantasie, während jemand stirbt. Aber ich habe ein Gefühlschaos beim Hören erlebt und die Fälle waren auch interessant. Insofern gibt es dieses Mal wieder 4 Sterne von mir. Noch ein Weihnachtsbuch oder zumindest ein winterliches Buch. Und zwar Love or Lie von Bianca Wege. Das ist im Drachenmond Verlag erschienen, hat 350 Seiten und ist aus dem Jahr 2021. Das habe ich mal von der Buchmesse mitgebracht, nachdem ich Weges Today-Reihe angefangen hatte zu lesen. Und auch hier machen die Protagonisten die ein oder andere Bemerkung zu den Sims, was ich sehr sympathisch fand. Und auch zu Volleyballspielen. Für alle, die die Fernsehshow Der Bachelor lieben und sich schon immer gefragt haben, wie es wäre, dort eine Kandidatin zu sein. Protagonistin Ayla ist aus Geldgründen gezwungen, bei einer Reality-TV-Show ausgerechnet im bitterkalten Alaska à la Geld oder Liebe mitzumachen, denn bei ihrer geliebten Schwester ist der Krebs zurück. Sprich, Ayla ist auf das Geld aus. Doch dann fliegen auf einmal zwischen ihr und Dan, einem der Kandidaten, wirklich die Funken, was Ayla in den tiefsten Zwiespalt bringt. Als Dan dann auch noch mit einem ziemlich verrückten Vorschlag auf sie zukommt, ist das Gefühlschaos perfekt. Ich mag den Schreibstil der Autorin echt gerne. Keine der Nebencharaktere bleibt blass. Auch die Schwester, deren Krankheit die Motivation für alles bildet, lernen wir kennen. Es gibt im Rahmen der Bachelor-Filmaufnahmen und bei heimlichen Treffen darüber hinaus durchaus tiefergehende Gespräche, bei denen sich die Protagonisten näher kommen und richtig kennenlernen können. Und das war wirklich schön und liebevoll gemacht und da es im verschneiten Alaska in den letzten 10 Jahreswochen spielt, passt es auch noch gut in meine Vorweihnachtszeit. Ich habe es sehr gerne gelesen. Von mir hierfür 4 Sterne. So, und die letzten 2 Titel des Jahres waren 2 12 für 2025 Titel, womit ich dann alle endlich erlöst habe. Das erste war ein Hörbuch und zwar Die Arena Under the Dome von Stephen King. Das ist bei Audible Studios erschienen bzw. bei Random House Audio mit einer Laufzeit von 41 Stunden und 14 Minuten. 41 Stunden, ich möchte es nur nochmal betonen, 2010 erschienen und ich hatte das auch als 1276 Seiten langes E-Book auf dem Sub. War wie gesagt ein 12 für 2025 Titel und gelesen von David Nathan. Der hat über 600 Ergebnisse auf Audible und der könnte mir alles vorlesen. Weißt du, auch ein Telefonbuch, völlig in Ordnung. Der liest einfach immer großartig. Und das Hörbuch fand ich schon sehr bedrückend, wenn ich auch die Auflösung irgendwie unbefriedigend fand. Über den Ort Chester's Mill in Maine stülpt sich eines Tages ohne Vorwarnung eine Art unsichtbare Käseglocke. Wie eine Membran kommen Luft und Wasser teilweise durch, aber nichts Solideres. Schon beim Senken der Glocke gibt es mehrere Tote durch Auto und sogar einen Flugzeugunfall. Für den Ex-Militär Dale Barbie Barbara ist die Glocke fatal, denn er wollte die Kleinstadt gerade verlassen, nachdem er vom Sohn des hiesigen Macker vom Acker, Big Jim Rennie, am vorherigen Abend zusammengeschlagen wurde. Nun ist er auf der Abschlussliste des Kleinstadtpolitikers, der auch noch zusammen mit dem Pastor und einigen anderen Würdenträgern ein verdorbenes Geheimnis hat, das er um jeden Preis bewahren möchte. Die Situation schaukelt sich hoch, Barbie wird zum Sündenbock der Stadt ernannt und ihm sollen Morde von Junior und Big Jim Rennie zugeschustert werden. Da von außen niemand mehr reinkommt, kann auch niemand eingreifen. Und so greift Korruption und Polizeigewalt um sich, während einige Protagonisten versuchen, sich zu wehren und für das Gute und die Logik einzustehen. Es war ganz toll geschrieben. Man fiebert mit Barbie und diversen anderen Protagonisten mit, die Perspektive wechselt permanent, aber es gab keinen Erzählstrang, der langweilig gewesen wäre und keine Figur, die irgendwie unnötig eingeführt wurde. Es war einfach ein Kaleidoskop an Kleinstadtbewohnern, realistisch und die Prämisse ist natürlich mehr als beklemmend. Da hat man vielleicht ein bisschen gemerkt, dass das Buch vor Corona entstanden ist. Es gab eigentlich keine großartigen Hamsterkäufe oder Panikeinbrüche in Lebensmittelmärkten. Das hielt sich voll in Grenzen. Der Großteil der Bevölkerung hat sich auch gerade zu Anfang gar keine Sorgen gemacht über Engpässe bei Lebensmitteln, Heizung, Strom, etc. gemacht. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und trotz der Länge des Buches fühlte sich das Erzähltempo gut an. Mein einziger Kritikpunkt ist die Auflösung, wie die Kuppel zustande kam und das eher antiklimaktische Schicksal der Widersacher in diesem Buch. Insgesamt von mir aber 4 Sterne hierfür. Danke, dass ihr mich gezwungen habt, es zu lesen. Und der letzte Titel des Jahres, den ich auch wirklich erst am 31.12. beendet habe, war Die Päpstin von Donna W. Cross. Das ist im Aufbau Taschenbuch Verlag erschienen mit 566 Seiten aus dem Jahr 1996, also ein ganz toller Klassiker schon. Hat mir meine Freundin Anne 2024 in die Hand gedrückt. Ende 2024, muss ich dazu sagen. Aber ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um dazu zu greifen. Es war ja auch ein 12 für 2025 Titel, wie bereits erwähnt. Und trotzdem habe ich irgendwie lange gebraucht, um wirklich dazu zu greifen. Vielleicht liegt es daran, dass es eher ein historischer Roman ist, aber ich habe eigentlich auch schon viel Gutes davon gehört. Insofern hätte das eigentlich kein Hindernis sein sollen. Und ich muss auch sagen, es war so richtig was zum Schmökern fürs Jahresende. Man konnte sich sehr lange darin vertiefen, auch wenn es mich zornig gemacht hat wegen all der Ungerechtigkeiten, die der Protagonistin begegnen. Johanna, die Tochter eines niedrigen Priesters aus Ingelheim und dessen sächsischer konvertierter Frau, wächst mit 2 älteren Brüdern auf und gilt als Schande ihres Vaters. Zum einen, weil sie kein Junge ist, klar. Zum anderen, weil sie trotzdem klug ist und von ihrem ältesten Bruder heimlich im Lesen und Schreiben unterrichtet wird. Als ein höherrangiger Wanderpriester Johannas Potenzial sieht, unterrichtet er sie weiter zu Hause, bis er zurück nach Byzanz muss. Über diverse Stationen gelangt Johanna an ganz unterschiedliche christliche Schulen, erst als Mädchen, später schlüpft sie dann in die Rolle ihres mittleren Bruders, der sie nie gut behandelt hat, bis sie eines Tages das Oberhaupt der Heiligen Römischen Kirche wird, als Päpstin in Verkleidung. Aber die Welt ist hart und ungerecht und niemand darf je erfahren, dass sie eine Frau ist. Johanna spielt mit dem Feuer. Dieses Buch habe ich innerhalb von 4 Tagen durchgelesen und das nicht nur, weil ich es mir als letztes Buch für 2025 vorgenommen hatte, sondern weil man wirklich gut darin eintauchen konnte. Der Schreibstil hat einen wirklich reingezogen und, ja, wie es so oft in historischen Romanen ist, sitzt man staunend vor dem Buch und fragt sich, wie kann es sein, dass die Menschen so miteinander umgesprungen sind, dass Frauen so gar keine Rechte hatten und dass Religionvertreter aller Art die Heilige Schrift immer so auslegen, wie es ihnen gerade passt. Ich hatte richtig Puls, also Female Rage lässt grüßen. Ansonsten habe ich recherchiert, dass es nie eine Päpstin gab. Das ist wohl ein Gedankenkonstrukt des Buches, beziehungsweise wie so eine Urban Legend eigentlich. Aber ein interessantes Was wäre wenn? Vieles andere fand ich auch super interessant und kannte ich so vorher noch nicht. Ich hoffe, das entspricht der Wahrheit. Zum Beispiel diverse Rechtsprechungsverfahren wie Spindel oder Schwert. Das erkläre ich mal kurz. Eine Frau hat einen Leibeigenen geheiratet, also einen Sklaven. Das fanden ihre Eltern nicht so prickelnd, haben sie dann vor Gericht gestellt und sie durfte sich dann aussuchen, ob Spindel oder Schwert. Spindel würde bedeuten, sie wird selbst zur Leibeigenen. Schwert bedeutet, ihr Ehemann stirbt durch Schwert, aber ihre Stellung ist wiederhergestellt. Nur mal so als kleiner Exkurs, fand ich irgendwie total interessant. Und auch andere Rechtsprechungsverfahren wurden dort gezeigt, bei denen versucht wurde, Gottes Willen auf Basis von teils skurrilen Experimenten quasi herauszufinden. Von mir hierfür 4 Sterne. So, nun interessiert euch natürlich, wie meine Subhöhe aussieht. Bei den Büchern sind es 142 ungelesene Bücher, das sind insgesamt plus minus null. Ich habe zwar insgesamt 3 vom Sub erlöst, ich habe 2 gelesen und 1 als Hörbuch erlöst, das war das Spiel. Aber es sind auch 3 eingezogen. Ich habe 1 spontan gekauft, nämlich Made von Ellie Hazelwood. Und dann habe ich ja einen Bücherbüchse-Adventskalender gehabt, nämlich den Romantik-Adventskalender. Und dort waren 2 Bücher enthalten. Einmal Wreck My Plans von Gillian Meadows, wo ich mich wahnsinnig drüber gefreut habe, weil mein Rezi-Exemplar gesucht abgelehnt wurde. Und Christmas Love and Other Disasters von Anya Tatlitsu. Hört sich auch mega interessant an. Also freue ich mich über alle 3 Neuzugänge, die eher romantischer Natur sind. Aber es bedeutet auch, dass meine Subhöhe insgesamt pari geblieben ist von den Büchern. Bei den Hörbüchern habe ich jetzt 65 ungehörte Titel. Das sind insgesamt 4 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 6 gehört. 5 vom Hörbuch-Sub, 1 vom E-Book-Sub, was quasi doppelt war, nämlich die Arena. Und 1 vom Buch-Sub, nämlich das Spiel. Insgesamt eingezogen sind aber 3. 1 habe ich aus der Bücherei ausgeliehen vom Buch-Sub, das war das Spiel. Dann habe ich bei Audible gekauft Under the Mistletoe, hatte ich ja auch direkt gehört. Und dann habe ich ein neues Rezensionsexemplar angefragt und auch direkt gehört, und zwar Mord unterm Weihnachtsbaum aus der Miss Merkel-Reihe von David Safian. Bei den E-Books sind es jetzt 79 ungehörte Titel, denn ich habe 1 abgebaut, indem ich 1 gehört habe und keins ist dazugekommen. Das war die Arena. Damit habe ich insgesamt 286 ungelesene Titel auf meinen Subs. Und das sind insgesamt 5 weniger als im Vormonat. Und ich muss sagen, seit November 2022, habe extra nachgeguckt, war ich nicht mehr so niedrig in der Gesamtsumme. Niedrig in Anführungsstrichen. Das war's von mir vom Lesemonat Dezember. Hattet ihr auch einen guten Abschluss des Jahres? Schreibt's mir gerne als Kommentar auf boichereich.net. Und die nächste Folge wird die Jahresrückblickfolge, auf die ihr euch schon freuen könnt. Ich hoffe, ihr freut euch so sehr, wie ich mich immer darüber freue, die aufzunehmen. Bis dann!
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.